HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Dazu begrüßen Sie heute
Dorothee Meyer-Karweg
und Christiane Hillebrand. Herzlich willkommen. Zum 100. Geburtstag von Paul Celan ist ein Hörbuch mit von ihm selbst gesprochenen Gedichten und Prosatexten herausgekommen. Und das ist eines der Hörbücher, die wir Ihnen heute vorstellen möchten. Dann geht es um Hanna und Ludwig, heimatlos in Tel Aviv, um den zweiten Teil der Familiensaga des Schriftstellers und Historikers Raphael Seligmann. Ein Missverständnis beschäftigt Rico und Oskar in unserer Empfehlung für Kinder. Und wir beginnen mit dem Hörbuch »Die Unverhofften« von Christoph Nussbaumeder. Christoph Nussbaumeder ist Dramatiker und Autor aus Niederbayern, Jahrgang 1978. Heute lebt er in Berlin und dort hat er auch studiert, Rechtswissenschaften, Germanistik und Geschichte. Seine Stücke wurden unter anderem bei den Ruhrfestspielen Recklinghausen, an der Berliner Schaubühne, am Schauspielhaus Bochum und am Schauspiel Köln uraufgeführt. Dorothee Meyer-Karweg, Christoph Nussbaumeder ist ja vor allem als Dramatiker bekannt. Jetzt hat er einen Roman geschrieben, einen so umfangreichen Roman. Worum geht es da?
Ja, das sind mehrere miteinander verschränkte Lebens- und Familiengeschichten, von denen er berichtet. Die Geschichte beginnt im Bayerischen Wald, im Ort Eisenstein. Der Roman umspannt die Zeit von 1899 bis etwa heute. Und es beginnt mit der jungen Arbeiterin Maria Raffeiner. Sie wurde vergewaltigt von ihrem Chef, dem reichen Siegmund Hufnagel, dem die Glashütte in Eisenstein gehört. Und sie will jetzt Rache. Und zwar nicht nur wegen der Vergewaltigung, sondern auch, weil die Arbeiter mit dem Chef einen Deal ausgehandelt haben. Sie klagen ihn nicht an für die Vergewaltigung, wenn er auf ihre gewerkschaftlichen Forderungen eingeht. Maria wird so also zum zweiten Mal zum Opfer. Und mit ihrer Rache beginnt der Roman. Da hören wir gleich mal rein. Es liest Wiebke Puls.
Maria sah auf und blinzelte in die Dunkelheit. Ein beißender Geruch hing in der Luft. Noch hatte sie das Dorf nicht verlassen, noch war sie nicht in Sicherheit. Sie zog die Kapuze tiefer ins Gesicht. Jetzt begriff sie, dass sie eine Flüchtige war, die sich zwischen einem nicht mehr und einem noch nicht bewegte. Der Mond strahlte hell und klar, über dem Talkessel leuchteten die Sterne. Auf einmal schmetterte ein wütender Glockenschlag auf die Dächer und die Gassen herab. Mit einem so frühen Alarm hatte sie nicht gerechnet. Schweißtropfen perlten ihr von der Stirn, als sie ihren Gang fortsetzte. Erst beim fünften Läuten zog sie das Tempo an. Nun ging auch das Sturmgeläut der Dachreiterglocken von den umliegenden Gehöften los. Einige Wachhunde schlugen an. Bald darauf drangen Weckrufe, Warnschreie und Flüche aus den Häusern und schaukelten sich zu einer chaotischen Geräuschkulisse auf. Die Stimmung glich Marias Vorstellung vom jüngsten Gericht. Kurz bevor reitende Engelsscharen auf ihren Feuerpferden ins Dorf einfallen und mit Posaunen und Trompeten die Nacht ohne Morgen ankündigen. Nur war sie es jetzt, die man richten würde? Sie war die Verfolgte.
Also Maria hat die Glashütte angezündet und die brennt dann auch vollständig ab. Und sie will jetzt in die USA flüchten und wie es ihr weiter ergeht, darüber erfahren wir dann erst ganz am Schluss des Romans etwas.
Das heißt, wir verlieren sie, also die erste Hauptperson dieses Romans, schnell wieder aus den Augen?
Ja, wir bleiben erstmal bei dieser Dynastie des Glasfabrikanten Siegmund Hufnagel, dem der Brand übrigens ganz recht ist. Er ist nämlich gut versichert und sattelt nun um auf Holz, gründet ein Sägewerk und das ist dann auch bald viel lukrativer. Ja, und jetzt geht's in großen Sprüngen dann weiter. Wir sind dann bald am Ende des Zweiten Weltkrieges angelangt. Siegmund hat seine langjährige Geliebte geheiratet, noch zwei Söhne bekommen. Einer, Josef, ein Kriegsveteran, hadert mit der NS-Zeit. Der andere, Vinzenz, war dagegen ein SS-Mann. Und auf den Hof kommt direkt in der Nachkriegszeit Erna, ein Flüchtling aus Böhmen. Sie ist schwanger und sie beginnt ein Verhältnis mit Josef Hufnagel und schiebt ihm ihr Kind unter. Das wird dann Georg. Georg ist also Ernas Kind und Josef Hufnagel glaubt dann, er sei der Vater. Da Josef aber schon verheiratet ist, hat er natürlich ein Problem. Und deswegen arrangiert er eine Ehe zwischen Erna und seinem Bruder Vinzenz. Erna ist alles recht, sie will einfach die Sicherheit auf dem Hof. Und so kann Erna auf dem Hof bleiben. Und bei ihr und diesem ehemaligen SS-Menschen Vinzenz wächst dann ihr Sohn Georg auf. Ja, und jetzt wird's erst richtig turbulent, denn Georg verliebt sich etliche Jahre später dann in Gerlinde. Das ist die Tochter von Josef und dessen Frau. Josef ist dagegen, denn er denkt ja, die beiden seien Halbgeschwister, Georg und Gerlinde. Und das erzählt Josef dann später eben auch seiner Tochter Gerlinde, die ist geschockt und wendet sich von Georg ab, ohne ihm zu sagen, warum. Und im Weiteren wird dann die Geschichte und die Karriere von Georg erzählt, der vom Bayerischen Wald aufbricht, im Ruhrgebiet eine Lehre macht, zurückkehrt, um dann so ein ganz, ganz großer Unternehmer zu werden.
Also das hört sich jetzt schon mal sehr komplex an. Das ist eine große Familie. Also ja. Kommt man da überhaupt richtig mit?
Ja, ich finde es tatsächlich auch ganz schön kompliziert. Mir hätte da eine Auflistung der handelnden Personen im Booklet sehr geholfen. Es sind viele Personen, die miteinander irgendwie verflochten sind. Viele Familienstränge gehen auseinander, treffen nach Jahrzehnten aber auch wieder zusammen. Und das ist ja gerade im Hörbuch immer eine besondere Herausforderung, da man ja nicht zurückblättern kann.
Ja, jetzt scheint es erstmal um eine sehr komplexe Familiengeschichte zu gehen, aber es deutet sich ja schon an, wir erfahren nicht nur was über die Familie, sondern auch was über die jeweilige Zeit.
Ja, genau. Also mit all diesen Personen durchleben wir die Geschichte Deutschlands, die Weltkriege, die NS-Zeit, das Wirtschaftswunder. Dann die Roaring Sixties, die Umweltbewegung bis zu Wiedervereinigung und Bankenkrise geht das so in etwa.
Und wie genau wird das mit der Familiengeschichte verflochten?
Also manchmal ganz organisch, also wenn der Autor Christoph Nussbaumeder uns mit seinen Figuren in die jeweilige Zeit entführt. Mitunter klingt es aber auch so ein bisschen wie so eine wirtschaftspolitische Abhandlung. Und da hören wir mal einen zweiten Ausschnitt, diesmal gelesen von Thomas Leubel.
Unter den Nazis war das Waldgebiet als Teil der bayerischen Ostmark noch von nationalpolitischer Bedeutung gewesen, doch nach dem Krieg geriet es wieder ins Hintertreffen und war bald so abgeschnitten vom Rest der Welt wie in den Zeiten vor der Bahnanbindung. Im Kalten Krieg verkam Eisenstein zu einem belanglosen Klecks auf dem eisernen Vorhang. Das Dorf befand sich nicht mehr im Herzen Europas, sondern am äußersten Rand der westlichen Welt, abgeriegelt gegen die kommunistische Zone. Und da die Kaufkraft in dem dünn besiedelten Gebiet noch nie besonders hoch war, tat man sich unter den neuen Gegebenheiten doppelt schwer. Wer weitreichende Geschäftsabschlüsse machen wollte oder willens war, ein produzierendes Gewerbe zu gründen, dem fehlte es an geeigneten Handelspartnern. Selbst der Fremdenverkehr kam unter die Räder, trotz Luftkurortzertifizierung und Waldesruh. Kaum jemand wollte sich in Feindesnähe erholen. Wohlstand für alle, wie es unter den Verfechtern der sozialen Marktwirtschaft hieß und wie es auch Georg im Ruhrgebiet als Verheißung für die Arbeiterschaft aufgeschnappt hatte, lag hier für die meisten in weiter Ferne. Während es im restlichen Wirtschaftswunderland steil bergauf ging, stand man im Wald mit dem Rücken zur Wand. Zwar verschaffte ab 1953 die sogenannte Grenzlandförderung Linderung, indem sie den sozialen Wohnungsbau, die Infrastruktur und den Tourismus in Ostbayern unterstützte, grundlegend verbessern vermochte sie die Verhältnisse jedoch nicht.
Jetzt haben wir hier Thomas Leubel gehört, vorhin im ersten Ausschnitt Wiebke Puls. Das sind die beiden Sprecher in diesem Hörbuch. Wie ist das aufgeteilt?
Ja, es kommt eben so ein bisschen drauf an, ob die Geschichte mehr aus männlicher Sicht, also beispielsweise aus Georgs Sicht oder seiner Familienlinie erzählt wird. Das spricht dann Thomas Leubel eben, oder aus weiblicher Perspektive, da spricht Wiebke Puls. Und das empfinde ich eigentlich auch als ganz sinnvoll. Beide können recht sachlich klingen, wir hörten das gerade bei Thomas Leubel. Beide können aber auch diese emotionale Tiefe des Romans ausloten. Es sind ja auch doch ganz schön dramatische Geschehnisse, die hier geschildert werden.
Wie hat Ihnen denn das Hörbuch insgesamt gefallen? Hat die Lesung Sie gefesselt?
Ja, doch, durchaus. Aber ich gebe eben zu, dass ich mitunter mit den vielen Personen etwas überfordert war. Mein Gesamteindruck ist daher, ich habe so das Gefühl, dass Christoph Nussbaumeder so eine Art Buddenbrook-Roman schreiben wollte und sich so ganz leicht übernommen hat. Also es sind mir zumindest zu viele handelnde Personen, zu viele Wendungen, Familiengeheimnisse und erstaunliche Begegnungen. Und doch, der große Bogen ist schon sehr eindrucksvoll. Also ausgehend von diesem kleinen Eisenstein im Bayerischen Wald erleben wir gute 100 Jahre deutsche Geschichte mit einem sich unglaublich weitenden Horizont für alle Beteiligten. Und da geht es um sozialen Auf- und Abstieg, um Liebe, Verrat, das Bedürfnis nach Anerkennung. Und das eben eingebettet in unsere Geschichte ist schon sehr beeindruckend. Und die Interpreten haben sich durchaus sehr wacker geschlagen über diese doch immense Strecke.
Ja, es sind immerhin über 20 Stunden Hörzeit, 2 MP3-CDs. Wir sprachen über Die Unverhofften von Christoph Nussbaum-Eder mit Thomas Leubel und Wiebke Puls als Sprecher. Und erschienen ist dieses Hörbuch in der Hörverlag. Es kostet 25 Euro. Sie hören die Hörbuchzeit in HR2 Kultur. Am 23. November 1920 wurde Paul Celan geboren, als Sohn deutschsprachiger Juden. Sein Name war eigentlich Paul Anschel. Seine Eltern wurden 1942 während der deutschen Besatzung deportiert und ermordet. Er selbst überlebte den Krieg in einem Arbeitslager. Danach schaffte er es über Bukarest und Wien nach Paris und dort lebte er dann bis zu seinem Tod 1970 und arbeitete als Dichter, Übersetzer und Lektor. Paul Celan zählt zu den bedeutendsten Lyrikern der deutschen Nachkriegsliteratur und wurde unter anderem mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet. Eines seiner wichtigsten Gedichte ist Todesfuge. Und so heißt auch das Hörbuch, über das wir jetzt sprechen wollen. Es wurde von der Jury auf den ersten Platz der HR2-Hörbuch-Bestenliste vom November gewählt. Dorothee Meyer-Karweg, der Hörverlag, hat dieses Hörbuch angesichts des 100. Geburtstags von Paul Celan herausgebracht mit Gedichten und Prosa Celans. Gedichte von Paul Celan gab es schon auf CD. Was ist jetzt das Besondere an diesem Hörbuch?
Ja, also hier ist ausschließlich Paul Celan selbst zu hören, der seine Gedichte vorträgt. Und zwar stammen die Aufnahmen aus den Jahren zwischen 1952 und 1968. Meist sind es Studioaufnahmen, aber auch wenige öffentliche Lesungen sind dabei. Und in dieser neuen Zusammenstellung sind diese Originalaufnahmen erstmals gesammelt zu hören. Und natürlich ist auch das berühmteste und hier auch titelgebende Gedicht dabei, Todesfuge. Das hat Paul Celan zwischen 1944 geschrieben und 1948 dann erstmals in deutscher Sprache veröffentlicht. Es erinnert in seiner Eindringlichkeit an das jüdische Trauergebet Kaddisch und an die Millionen Opfer der NS-Zeit.
Ich hatte es ja schon gesagt, dieses Hörbuch kam auf den ersten Platz der HR2-Hörbuchbestenliste vom November. Was schreiben denn die Juroren dazu?
Ja, die freuen sich, dass man hier nochmal hören kann, wie sich, ich zitiere, der Vortragsstil des dunkelsten und hermetischsten Dichters deutscher Sprache über die Jahre verändert hat. Sie loben die CD, ein weiteres Zitat, als ein wichtiges Zeitdokument und ein literarisches Ereignis. Und das Besondere an diesem Hörbuch ist, manche Gedichte sind zweimal zu hören. Einmal aufgenommen Anfang der 1950er Jahre und dann nochmal circa 10 Jahre später.
Warum hat man das so gemacht? Warum hat man sich nicht auf eine Aufnahme konzentriert?
Ja, weil dieses Hörbuch vor allen Dingen darauf eingeht, wie sehr sich Celans Vortragskunst geändert hat. Und dazu gibt es auch einen ausführlichen Begleittext von Hans-Ulrich Wagner. Hans-Ulrich Wagner ist Leiter der Forschungsstelle Mediengeschichte am Leibniz-Institut für Medienforschung und vom Hans-Bredow-Institut. Schwerpunkte seiner Arbeit sind unter anderem die Medienwirkungsforschung und die medienvermittelte Erinnerungskultur. Das heißt, er ist hier genau der richtige Mann für dieses Hörbuch, bei dem man erkennt, wie sehr sich eben die Sprechhaltung Paul Celans in der Nachkriegszeit verändert hat.
Ja, das klingt spannend. Da schlage ich vor, dass wir doch mal ein Beispiel hören. Was haben Sie denn ausgewählt?
Wir hören als erstes den Anfang des Gedichtes Wasser und Feuer, und zwar, wie er es 1952 eingesprochen hat.
So warf ich dich denn in den Turm und sprach ein Wort zu den Eiben. Draus sprang eine Flamme, die maß dir ein Kleid an. Dein Brautkleid, hell ist die Nacht, hell ist die Nacht, die uns Herzen erfand, hell ist die Nacht. Sie leuchtet weit übers Meer, Sie weckt die Monde im Sund und hebt sie auf gischtende Tische. Sie wäscht sie mir rein von der Zeit. Totes Silber, leb auf, sei Schüssel und Napf wie die Muschel.
Ja, und gleich hinterher hören wir die Lesung desselben Gedichtes, nun aber aufgenommen 1963, also gut 10 Jahre später. Und das hören wir jetzt komplett.
So warf ich dich denn in den Turm und sprach ein Wort zu den Eiben. Draus sprang eine Flamme, die maß dir ein Kleid an, dein Brautkleid. Hell ist die Nacht, hell ist die Nacht, die uns Herzen erfand, hell ist die Nacht. Sie leuchtet weit übers Meer, sie weckt die Monde im Sund und hebt sie auf gischtende Tische, sie wäscht sie mir rein von der Zeit. Totes Silber, leb auf, sei Schüssel und Napf wie die Muschel. Der Tisch wogt stund auf und stund ab, der Wind füllt die Becher, das Meer wälzt die Speise heran, das schweifende Aug, das gewitternde Ohr, den Fisch und die Schlange. Der Tisch wogt Nacht aus und Nacht ein, und über mir fluten die Fahnen der Völker, und neben mir rudern die Menschen die Särge an Land, und unter mir Himmels und Sterns wieder heim um Johanni. Und ich blick hinüber zu dir, Feuer umsonnte. Denk an die Zeit, da die Nacht mit uns auf den Berg stieg. Denk an die Zeit. Denk, dass ich war, was ich bin, ein Meister der Kerker und Türme, ein Hauch in den Eiben, ein Zecher im Meer, ein Wort, zu dem du herabbrennst.
Kaum zu glauben, dass es sich hier um dasselbe Gedicht gehandelt hat, Wasser und Feuer. Das ist schon ein deutlicher Unterschied. Was schreibt denn Hans-Ulrich Wagner zu dieser unterschiedlichen Sprechhaltung?
Ja, Wagner beschreibt im 10-seitigen Begleittext, dass Celans Vortragsweise Anfang der 1950er Jahre noch sehr stark geprägt war von der Vortragskunst der 20er und 30er Jahre. Beispiele dafür sind der Schauspieler Alexander Moissy oder auch Stefan George und sein Kreis. Also das war so eine dramatische, spannungsgeladene Rezitation mit langen Stimmbögen, mit wohlgesetzten Pausen, mit überdeutlicher Artikulation, insgesamt ein geradezu hymnischer Ton. Doch das Hymnische war eben vielen Nachkriegsliteraten wirklich vergangen. Und als Celan 1952 bei der Tagung der Gruppe 47 unter der Leitung von Hans-Werner Richter auf diese Art seine Gedichte vortrug, schlug ihm heftige Kritik entgegen. Es soll sogar gesagt worden sein, das erinnere in dem Tonfall an Propagandaminister Josef Goebbels. Also dies einem Juden vorzuwerfen, der die NS-Zeit überlebt hat, das ist natürlich überhaupt nicht verständlich. Aber Celan passte sich dann mit den Jahren an, die Zeiten waren eben nüchterner geworden und seine Vortragskunst dann auch. Auch die Sprechgeschwindigkeit, wir haben es gerade gehört, erhöhte sich deutlich. Für Wasser und Feuer brauchte er 1952 2,5 Minuten und 1963 dann nur noch 1:43. Also insgesamt verschwindet der hymnische Ton fast komplett. Er spricht nahezu sachlich und für unsere heutigen Ohren natürlich auch deutlich eingängiger. Geheimnisvoll und schwer entschlüsselbar bleiben jedoch viele seiner Gedichte.
Erfahren wir denn auch etwas über die Interpretationsmöglichkeiten der Texte?
Nein, das ist eigentlich nicht Thema dieses Hörbuchs. Und an den Interpretationen haben sich schon viele die Zähne ausgebissen. Und Celan selbst sagte mal, dass seine Gedichte wirklichkeitsnah wären, wenn man bedenke, dass es sich bei der Wirklichkeit um ein sehr vielschichtiges Gebilde handele. Also wo verschiedene Schichten freigelegt sein wollen durch das Gedicht.
Sie haben noch ein Stück ausgewählt, ein Gedicht zum Schluss. Was hören wir da?
Das Gedicht Fadensonnen, vorgetragen Mitte der 60er Jahre.
Fadensonnen über der grauschwarzen Ödnis. Ein baumhoher Gedanke greift sich den Lichtton. Es sind noch Lieder zu singen jenseits der Menschen.
Fadensonnen von Paul Celan und auch von ihm gesprochen. Aus Anlass des 100. Geburtstags von Paul Celan am 23. November erschien beim Hörverlag Paul Celan Todesfuge, eine Autorenlesung, viele seiner Gedichte und einiger Prosatexte von ihm selbst gesprochen. Zwei CDs, 2 Stunden Hörzeit zum Preis von 18 Euro und herausgegeben eben von der Hörverlag. Die Aufnahmen stammen vom NDR, dem Schweizer Rundfunk, dem SWR, dem HR und dem WDR. Das Hörbuch kam im November auf den 1. Platz der HR2 Hörbuchbestenliste. Mit Lauf, Ludwig Lauf, hat der Publizist, Schriftsteller und Historiker Raphael Seligmann im letzten Jahr den 1. Teil seiner Familiensaga veröffentlicht. Darin erzählt er das Leben seines Vaters von den Anfängen als Spross einer jüdischen Kaufmannsfamilie in der bayerisch-schwäbischen Provinz bis zur Flucht vor den Nazis nach Hitlers Machtergreifung. Nun hat Seligmann mit Hanna und Ludwig den 2. Teil vorgelegt, in dem es um die Zeit der Seligmann-Familie in Tel Aviv geht. Martin Maria Schwarz hat es gehört. Und wie auch in Teil 1 ist auch hier wieder in diesem Hörbuch Axel Mehlberg der Sprecher.
Als die Linie am Horizont sich dank der unverminderten Fahrt der Emile Sola zum Küstenstreifen ausdehnte, stimmten die etwa 100 Passagiere, die gleich uns zu dieser frühen Stunde an Deck standen, spontan die Hatikva an, die Hymne der Hoffnung. Auch ich fiel in die Weise ein. Als mein Bruder bemerkte, dass meine Augen feucht wurden, spottete er: »Das Judenparadies lässt dich weinen, noch ehe du es betrittst, Ludel. Freust du dich denn nicht auf unser Land? Mein Land ist Deutschland, aber dort will uns niemand haben.« Heiner musterte die ergriffenen Sänger. »Sobald sich die Lage daheim wieder normalisiert, bin ich der Erste, der zurückkehrt.«
Mit sehr gemischten Gefühlen beginnt für Ludwig Seligmann und seinen Bruder Heinrich das neue Leben in Israel. Und wie der Untertitel des 2. Bands »Heimatlos in Tel Aviv« bereits verrät, wird es ein Aufenthalt zwiespältiger Erfahrungen bleiben. Auch die Fortsetzung seiner Familiensaga zieht Raphael Seligmann wieder im Präsens der erzählten Zeit auf. Es gibt keine allwissende Figur, die aus heutiger Sicht die Geschehnisse kommentiert. Alles passiert im Hier und Jetzt der Jahre 1934 bis 1957. Die Geschichte ist ein offener Prozess und genau das verleiht dem Mithören wieder seine ganz eigene Spannung. Es sind 2 Schwerpunkte, die Raphael Seligmann setzt. Da ist die Geschichte der Ehe seiner Eltern, dieser ungleichen Beziehung zwischen Ludwig, dem aus der deutschen Provinz stammenden redlichen Kaufmannssohn, und Hanna, der weltläufigen Ostjüdin aus Berlin, die aus leidvollen Familienerfahrungen heraus viel energischer und kompromissloser ist als Ludwig. Vorbehaltlos legt Seligmann die Konfliktlinien offen, die die Ehe der beiden zeitlebens prägt. Von den unterschiedlichen gegenseitigen Wahrnehmungen bis zu ihren gegensätzlichen weltanschaulichen Standpunkten, die auch in die Umgangsweise mit früheren, hitlertreuen Bekannten in Deutschland hineinspielen.
Als ich abends heimkehrte, fragte Hanna, was es mit dem Brief aus Deutschland auf sich habe. Das Kind eines ehemaligen Freundes ist sehr krank gewesen. Es braucht nahrhaftes Essen. Du hast doch nicht vor, den Nazis ein Fresspaket zu schicken. Ich habe nicht den Nazis etwas geschickt, sondern dem Kind. Sag das nochmal. Du hast den Mördern meiner Geschwister Essen geschickt, damit sie weiter Juden umbringen können? Siegfried ist kein Mörder, er ist Arzt. Bist du verrückt geworden, Ludwig? Weißt du nicht, was diese Verbrecher unserem Volk angetan haben? Ich weiß es so gut wie du. Nur ein deportierter Jude aus Ichenhausen hat überlebt. Und das berührt dich nicht? Das schmerzt mich mehr als dich.
Trotz vieler Streits und Zerwürfnisse wird die Ehe der beiden aber intakt bleiben. Und da ist als 2. Thema die komplizierte Geschichte von dem Scheitern vieler deutsch-jüdischer Einwanderer in Israel, für das Ludwig Seligmann exemplarisch steht. Rund 200.000 Juden aus West- und Mitteleuropa kamen bis 1938 in das britische Protektorat Palästina. Die Deutschstämmigen unter ihnen bekamen bald den Beinamen Jecke, in dem sich alles Abträgliche sammelte, die fehlende Anpassung an das soziale und mentale Klima im Land, die steifen Umgangsformen sowie das mangelnde Engagement, sich auf die hebräische Sprache einzulassen. Auch Ludwig Seligmann zieht sich in die eigene Community zurück, in der man mit Jiddisch über die Runden kommt. Die Gründung des Staates Israel 1948 und die damit verbundene Erhebung des Hebräischen zur Amtssprache wird dem beruflichen Fortkommen aber neue Anforderungen setzen, die nicht jeder meistert. Geschäftliche Misserfolge und dem Mittelmeerklima geschuldete Krankheiten Hannas geben dem Unternehmen Israel für die mittlerweile um den Sohn Raphael erweiterte Seligmann-Familie schließlich den Rest.
Max Goldmann wohnte in der Emanuel-Haromi-Straße im wohlsituierten Norden Tel Avivs. Er bat mich in sein kleines Büro. »Du musst mir nichts erzählen, Ludwig.« Sein kalter Blick taxierte mich. »Ich bin fest entschlossen, wieder zu arbeiten, wie ich es seit 37 Jahren tue. Ich wollte dich fragen, ob du nicht eine Beschäftigung für mich hast. Du bist doch Geschäftsführer einer Baufirma. Das hat mit Textil nichts zu tun, Ludwig. Ihr habt sicher auch eine Verwaltung und ein Lager. Diese Tätigkeiten kann ich. Auf Deutsch. Aber wir leben Gott sei Dank in Israel. Unsere Sprache ist Ivrit. Du beherrschst sie nicht. Damit taugst du hier nicht für die Administration.« »Lass uns nicht um den heißen Brei rumreden, Ludwig. Du bist ein Jäcke und passt nicht mehr hierher.« »Soll ich mich aufhängen?« Sein Blick wurde unbarmherzig. »Du sollst die einzig vernünftige Konsequenz ziehen, die du dir bestimmt längst überlegt hast. Du musst nach Deutschland zurückkehren.« »Das sagst du mir als Zionist? Als stolzer Israeli? In Notlagen darf man sich keine Prinzipien leisten.«
2 Jahrzehnte währt der Versuch der Eltern, in Tel Aviv Fuß zu fassen. Raphael Seligmann erzählt davon mit genau derselben Präzision und Feinfühligkeit, mit genau derselben detailreichen Erzähllust, demselben dramaturgischen Geschick, die schon den ersten Teil so packend machten. Und ähnlich wie dort schafft er es auch hier, in der Romanliteratur bislang wenig beleuchtete Seiten deutsch-jüdischer Geschichte zur Sprache zu bringen. Rückte er in Lauf Ludwig Lauf das Landjudentum in den Mittelpunkt, so ist es in Hanna und Ludwig eben das Schicksal deutscher Juden in Palästina nach dem Zweiten Weltkrieg.
1934 bin ich mit einem Überseekoffer nach Zion gekommen. Nach knapp 2 Dutzend Jahren kehre ich nach Deutschland zurück. Mit nichts als dem gleichen Koffer. Und mit mir. Und Raffi, sprach Hanni gegen die Fahrtbrise an, die ihre vollen Locken kräuseln ließ. Ja, aber ich habe hier nichts Bleibendes geschaffen. Ich habe im jüdischen Land nicht bestanden, weil ich nicht stark genug gewesen bin. Verweht. Wir gehen zurück in die alte Heimat, Ludwig. Deutschland ist jetzt unsere Zukunft.
Und alles wird wie in Teil 1 wieder durch den Sprecher Axel Milberg zum Blühen gebracht. Weil er den Text nicht liest, sondern lebt, weil er die Geschichte von innen her entfaltet, von dem menschenfreundlichen Geist, der sie prägt, und vom Temperament der Figuren her. Die warme Stimmfarbe, die sprecherische Spielfreude, mit der er die vielen emotional aufgeladenen Dialoge in Szene setzt, die Souveränität im Umgang mit Dialekten, die hier und da bunte Tupfer setzen, alles wirkt wie aus einem Guss. Das ist beste Sprechkunst im Verbund mit einer großartigen und nahegehenden Erzählung.
Martin Maria Schwarz besprach das Hörbuch Hanna und Ludwig – Heimatlos in Tel Aviv von Raphael Seligmann mit Axel Mielberg als Sprecher. Es sind 2 MP3-CDs, 7 Stunden 15 Minuten Laufzeit zum Preis von knapp 23 Euro. Erschienen ist dieses Hörbuch im United Soft Media Verlag. Und wir kommen jetzt in der Hörbuchzeit in HR2 Kultur zu Rico, Oskar und das Missverständnis. Es ist ein Hörbuch für Kinder, empfohlen ab 8 Jahren. Eine Geschichte von Andreas Steinhöfel, der zu den bekanntesten deutschsprachigen Autoren gehört und vor allem für seine Kinderbücher sehr bekannt ist. Er wurde unter anderem mit dem Jugendliteraturpreis ausgezeichnet und auch mit dem Erich-Kästner-Preis für Literatur. Andreas Steinhöfel arbeitet außerdem als Übersetzer, Rezensent und Drehbuchautor. Dorothee Meyer-Karwig, Rico, Oskar und das Missverständnis. Was ist denn das für ein Missverständnis?
Ja, erstmal ein schönes Wortspiel, denn Missverständnisse sind ja eben immer richtig Mist. Und es ist ein Missverständnis zwischen dem tiefbegabten Rico und dem hochbegabten Oskar. Das sind ja 2 gute Freunde seit 4 Bänden, dies ist der 5. Band. Und die beiden wohnen in Berlin im gleichen Haus in der Diefenbachstraße. Und Rico lebt mit seiner Mutter und deren Freund zusammen, der ist Polizist. Und die beiden haben schon zusammen ein Baby bekommen. Und Oskar wohnt mit seinem alleinerziehenden Vater zusammen. Rico und Oskar haben schon früher andere Kinder auf einem Spielplatz kennengelernt. Das ist so eine Art Kindergang. Und das erinnert an die kleinen Strolche aus dem Fernsehen. Und einen kleinen Hund gibt es hier auch. Das ist nämlich Porsche von Rico. Und Rico hat sich nun so ein bisschen verguckt in Sarah, die ist Mitglied dieser Kindergang.
Und wie kommt Oskar jetzt damit zurecht?
Ja, der ist total eifersüchtig und zickt richtig rum. Die beiden streiten dann auch. Und dabei müssten sie jetzt eigentlich gut zusammenarbeiten, denn der Spielplatz ist bedroht.
Warum denn?
Das erfährt Rico, als er eben zu diesem Spielplatz kommt. Und dort sind schon alle seine Freunde dieser Kindergang. Und die sehen aber jetzt gerade irgendwie bedrückt aus. Und dazu hören wir einen ersten Ausschnitt, natürlich gelesen vom Autor selbst.
Meine Freunde saßen nebeneinander auf einer der Bänke vor der Basketballmauer. Nuris Augen waren so kugelrund aufgesperrt, als wollte er zweimal so viel mit der doppelten Geschwindigkeit sehen wie sonst. Samira, deren Augen grimmig hinter einem Vorhang aus schwarzen Locken blitzten, drückte sich schutzsuchend an ihren Bruder. Und der Lavotny sah aus, als würde sich aus demselben Grund gern an den Checker drücken, hätte aber noch keine passende Stelle gefunden. Nur der Checker sah aus wie immer, unbewegt und ruhig, als wäre ihm das, was da vor seinen Augen passierte, völlig gleichgültig. Aber das war es natürlich nicht. Porsche war automatisch zu Checker gerannt. Er hockte sich vor ihn hin und ließ sich von ihm hinter den Ohren kraulen. Mein Blick suchte Sarah und Sumin, was der Checker bemerkte, denn er nickte nach rechts, in die Ecke mit der Regenhütte. Die hatten wir im letzten Frühling gebaut, als Schutz vor Gewitter, und seitdem stand sie dort herum, meistens unbenutzt, weil es übers Jahr hinweg kaum mal richtig geregnet hatte. Sarah und Sumin standen schräg hinter der Hütte, so dass ich kaum ihre Köpfe sah, aber natürlich reichte schon dieses bisschen Ansicht von Sarah, um mein Herz flattern zu lassen. Da war noch jemand bei ihnen, eine Frau, und die war so groß, dass sie die Hütte weit überragte. Eine rote Frau.
Tja, und dieser roten Frau gehört das Grundstück des Spielplatzes, und sie will es nun verkaufen, damit es bebaut wird.
Und das heißt dann, der Spielplatz wäre dann weg?
Genau. Und deswegen schmiedet die Gang nun einen Plan, wie das verhindert werden kann. Doch Oskar und Rico haben sich ja verkracht. Sie arbeiten deswegen nicht zusammen, reden auch gar nicht mehr miteinander. Und das ist natürlich sehr hinderlich, wenn man etwas erreichen will.
Wie geht das Ganze denn dann weiter?
Also im Haus von Rico und Oskar wohnt ja auch Frau Darling. Die kennen wir ja auch schon aus den vorigen Bänden. Die Fleischfachverkäuferin aus dem Kaufhaus. Die guckt gerne Liebesfilme und hat nun endlich einen Freund. Der ist aber gerade in Hessen zur Kur. Und sie hat Angst, dass er einen Kurschatten hat. Und so will sie zu ihm reisen. Und Rico kommt mit. Denn in Hessen wohnen auch eventuelle Angehörige der Frau, die den Spielplatz verkaufen will. Und mit denen will Rico reden. Es gibt also zwei Stränge, die Steinhöfel nun verfolgt. Was in Berlin passiert und was in Hessen.
Das hört sich schon ein wenig kompliziert an.
Ja, ist es auch. Das ist nicht zum Nebenbeihören. Also die Verwandtschaftsverhältnisse sind auch ziemlich kompliziert. Und die Wege, den Spielplatz zu retten, auch. Und außerdem hat sich Andreas Steinhöfel noch eine besondere Wendung ausgedacht. Rico bekommt nämlich von Frau Darling ein Buch geliehen, das er dann richtig verschlingt. Und zwar Griseldis von Hedwig Kurzmaler. Und dann beginnt er selbst so zu schreiben wie sie. Er will ja Schriftsteller werden und die ganze Reihe ist ja auch sozusagen sein Tagebuch, also aus seiner Perspektive geschrieben. Und so beschreibt er auch den Konflikt mit Oskar im Hedwig-Kurzmaler-Stil. Im Hörbuch wird es immer eingeleitet mit Musik.
Oskars kapitale Abenteuer. Teil 1. In welchem unser Held vergebens durch halb Berlin fährt und Zeuge einer sonderbaren Szene wird. Die Straßenlampen verloschen mit einem letzten kurzen Aufflackern. Oskar Döring stand mit düsterem Gesichtsausdruck am Fenster und starrte aus dem zweiten Stockwerk auf die wenig belebte Diefenbachstraße hinab. Regen fiel aus grauem Himmel in den neuen Tag. Durchnässtes Herbstlaub verschmutzte die Gehsteige und Straßen, zertreten unter hastigen Füßen, zerfahren von eiligen Droschken. Die kantigen Züge des Jungen erschienen hart, wie die eines gereiften Mannes. Tiefe Schatten umlagerten Oskars sonst so wache Augen, fest aufeinandergepresste Lippen zeugten von unterdrücktem Kummer. Wie auch nicht, denn er fühlte sich geprellt, hintergangen, verlassen. Von Federico Doretti, jenem guten Freund, den das Schicksal ihm vor einigen Jahren zugesellt, nun aber grausam wieder entrissen hatte. und alles«, dachte Oskar aufgebracht, »alles bloß wegen dieser Farbenkleckserin Sarah Brackberg.« Sie hatte Federico Doretti wie eine Hexe aus den bösen Märchen verzaubert, hat ihm das Herz eingerieben mit buntem Kreidestaub, bis Federico, in Liebesdingen noch gänzlich unbewandert, zuletzt für sie entbrannt war und seitdem nur noch sie sah, nur sie.
Ja, da wird mir jetzt neugierig, wie geht das Ganze denn jetzt aus? Wird der Spielplatz gerettet?
Ja, also das Hörbuch ist ja für Achtjährige und daher ja, der Spielplatz wird gerettet und Oskar und Rico vertragen sich auch wieder.
Wie gefällt Ihnen denn das Hörbuch insgesamt?
Ja, also den Plot finde ich tatsächlich ein bisschen kompliziert. Da sind Andrea Steinhöfel die Ideen vielleicht ein bisschen zu sehr durchgegangen. Was ich aber immer sehr gut bei ihm finde, er nimmt die Kinder mit ihren Sorgen richtig ernst. Er erkennt, dass es ganz eigenständige, individuelle Personen sind. Die Eltern spielen auch zunehmend eine immer kleinere Rolle, entsprechend im Alter. Rico und Oskar werden halt tatsächlich so ein bisschen erwachsener, also sie kommen ins Teenageralter und das bekommt man ganz behutsam mit und das ist sehr, sehr schön beschrieben. Und Andrea Steinhöfel liest dies alles auch wie immer sehr warmherzig und dabei doch mit dieser so leicht schnodderigen Berliner Schnauze. Also das kommt schon sehr locker und angenehm daher, ist richtig schön.
Und jetzt haben Sie ja gesagt, die Protagonisten sind älter geworden, erwachsener geworden. Das wird jetzt wohl auch der letzte Band von Rico und Oskar sein.
Ja, das ist so angekündigt. Ich bin mal gespannt. Es ist natürlich super schade. Ich habe die Reihe geliebt. Vor allen Dingen Frau Darling hat es mir bei den Nebenfiguren angetan. Aber ich kann es auch verstehen, denn aus den Kindern werden eben nun Teenager. Und das müssten dann ja ganz andere Geschichten werden. Also mal sehen, vielleicht überlegt sich Andrea Steinhöfel das ja auch nochmal.
Ja, vielleicht geht das dann weiter mit einer Teenager-Reihe und einem etwas anderen Titel. Wir sprachen über Rico, Oskar und das Missverständnis von Andreas Steinhöfel. Es ist eine ungekürzte Autorenlesung. 6 CDs, 7 Stunden 47 Minuten Hörzeit zum Preis von 20 Euro. Und empfohlen ist dieses Hörbuch für Kinder ab 8 Jahren. Erschien bei Hörbuch Hamburg im Label Silberfisch. Und die Hörbuchzeit geht zu Ende. Es verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karweg
und Christiane Hillebrand. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende.